predige heute über ein krankes, fieberndes Kind. Ich kenne es, solche Kinder zu begleiten. Ich habe ja 3, die werden auch immer mal wieder krank. Und erst letzte Woche hatte eine Tochter hohes Fieber und war sehr schlapp. Sie konnte am frühen Abend kaum aufstehen. Gott sei Dank war es nur einige Stunden so schlimm. Doch es ist dennoch irgendwie schwer zu ertragen, das Kind so zu sehen, so schwach, obwohl man sie eigentlich kennt, wie sie hier rumhüpft und fröhlich ist und auf jeden Fall einfach Kraft hat. Lasst uns hören, wie das kranke Kind in unserer Erzählung heute gesund wird und auch, was diese biblische Erzählung von Jesus mit uns heute zu tun hat. Ich lese uns den Predigttext aus Johannes 4, die Verse 46 bis 54. Jesus kam auch wieder nach Kana in Galiläa. Dort hatte er Wasser zu Wein gemacht. Da gab es einen königlichen Beamten, dessen Sohn lag schwer krank in Kapernaum. Der Beamte erfuhr, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Da ging er zu ihm und bat ihn: Komm nach Kapernaum herunter und mache meinen Sohn gesund, er liegt im Sterben. Jesus sagte zu ihm: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Der königliche Beamte erwiderte: Herr, bitte geh hin, bevor mein Kind stirbt. Jesus sagte zu ihm: Geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Der Mann glaubte dem Wort, das Jesus ihm gesagt hatte, und ging nach Hause. Unterwegs kamen ihm schon seine Diener entgegen. Sie riefen: Dein Kind lebt. Der Mann erkundigte sich, seit wann es dem Jungen besser ging. Sie berichteten ihm: Gestern um die 7. Stunde hat das Fieber aufgehört. Da erkannte der Vater, das war genau zu der Stunde, in der Jesus zu ihm gesagt hatte: Dein Sohn lebt. Er kam zum Glauben und mit ihm alle, die in seinem Haus lebten. Das war bereits das 2. Zeichen, das Jesus vollbrachte. Es geschah, als er von Judäa nach Galiläa zurückkam. Uns wird hier berichtet von einem Familiendrama mit echtem Happy End. Und dieses Happy End ist 2 Männern zu verdanken. Denn der eine macht sich auf den Weg, das ist der Vater. Er kommt aus Kapernaum, er reist 30 Kilometer zu Jesus nach Kana. Und Jesus tut das Unglaubliche und so sehr Ersehnte. Er heilt den kleinen Jungen. Ich lade euch ein, dass wir den Text genauer anschauen. Die Initiative geht dieses Mal nicht von Jesus aus, sondern vom besorgten Vater. Der bittet Jesus: Komm nach Kapernaum herunter und mache meinen Sohn gesund. Er liegt im Sterben. Für ihn ist deutlich, sein Sohn braucht Jesus, und zwar vor Ort. So bittet er ihn, dass er sich auf den etwa 30 Kilometer langen Weg macht, um dem kranken Kind zu helfen. Und gleich hier wird klar, dass es wirklich schlimm um den Jungen steht, weil der Vater ja sagt, er liegt im Sterben. Jesu Antwort auf diese Bitte ist sperrig und will nicht so ganz passen. Jesus sagt: Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Das klingt irgendwie vorwurfsvoll. Doch wir können es auch als eine Beschreibung der Realität dieses Textes nehmen, denn am Ende wird ja der Vater glauben und nicht nur er, mit ihm sein ganzes Haus. Und warum? Weil Jesus den Sohn geheilt hat. Nur die Worte Jesu haben ihn gesund gemacht. Er musste nicht einmal anwesend sein und dahin reisen. Und das ist ja ganz klar als ein Wunder zu bezeichnen. Wir könnten also den Satz von Jesus auch positiv formulieren. Dann sagt er genau das aus, was hier passieren wird. Wenn ihr Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr. Ich möchte jetzt gern ein Stück weg vom Text gehen und zu uns kommen und fragen: Wie ist das denn bei uns mit Wundern? Die irgendwie, sind die nötig für unseren Glauben? Brauchen wir die? Wenn man in die Religionsgeschichte schaut, auch von allen Religionen auf der Welt, dann spielt das Verlangen nach Außerordentlichem immer eine Rolle. Wunder gehören irgendwie auch zu Religionen dazu. Und manchmal spielen sie auch eine fatale Rolle. Wenn Jesus als auferstandener Thomas begegnen wird, da sagt er ihm: Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, nicht sehen und doch glauben. Was denn nun? Brauchen wir Wunder, um zu glauben oder nicht? Darauf gibt es mal eine klare Antwort, finde ich zumindest. Denn notwendig sind Wunder nicht, um zu glauben. Unser Glaube richtet sich ja auf Jesus als Person. Ihm vertrauen wir uns an, wenn wir an ihn glauben. Und wir spekulieren dabei nicht auf das, was bei ihm an Wundern zu holen ist, um das mal ein bisschen spitz zu sagen. Wir wissen uns von Jesus angesprochen, wir wissen uns geliebt, wir wissen, dass er für uns gestorben ist. Kommt jemand zu Jesus dann darum, weil ihn der Vater gezogen hat? Weil Gott es so in uns hineingelegt hat, uns auch klar gemacht hat, da ist doch mehr. In Johannes 6, Vers 44 heißt es, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Es hat also mit Vertrauen zu tun. Jesus wirbt um mich und ich gewinne Vertrauen zu ihm. Das hat mit einer Beziehung zu tun, die entsteht und in der gibt es keine äußeren Garantien oder Sicherheiten. So ist es immer bei Beziehungen. Vertrauen wagt es ja mit dem anderen. Das ist ja bei menschlichen Beziehungen auch so. Wir wagen es, dem anderen uns anzuvertrauen. Und in dem Fall vertrauen wir uns Jesus an. Glauben ist also ein Wagnis. Es ist ja kein Wissen. Und deswegen kommt er auch immer wieder ins Wanken in bestimmten Situationen unseres Lebens. Und Glauben atmet Freiheit. Keiner kann zum Glauben gezwungen werden, auch nicht durch ein Wunder, was ja quasi beweisen würde, dass es Jesus gibt. Unglaube wird auch nicht vererbt, wie sehr wir uns das vielleicht manchmal auch wünschen würden. Doch Gott hat keine Enkelkinder. Entweder du bist seine Tochter, sein Sohn, oder du bist nicht mit ihm verbunden. Eine andere Beziehung als diese Kindbeziehung zu Gott wird uns nicht angeboten. Wir sind nicht durch unsere Eltern irgendwie an Gott gebunden. Wir sind es nur selbst. Und wenn unsere eigenen Kinder und Enkel nicht glauben, dann können wir für sie beten und hoffen, dass Gott sie noch zu sich ziehen wird, zu seiner Zeit. Braucht also keine Wunder, um zu glauben. Und dennoch gibt es ja Zeichen und Wunder, die Gott auch schenkt und wirkt. Im letzten Vers des Textes heißt es, dass diese Heilung des todkranken Jungen das zweite Zeichen Jesu war. Das zweite Zeichen Jesu im Johannesevangelium. Die werden wirklich durchnummeriert. Wenn ihr mal das Johannesevangelium von vorne nach hinten durchblättert, dann findet ihr Zeichen, die Jesus getan hat. Das nennt nur Johannes so. Alle anderen nennen diese Wunder nicht Zeichen. Und das hat auch einen Grund, warum Johannes das so tut. Denn im Johannesevangelium sind die Wunder Jesu mehr als das, was sie augenscheinlich darstellen. Sie weisen über sich selbst hinaus. Die Zeichen im Johannesevangelium zeigen uns, dass Jesus mehr ist als nur ein gewöhnlicher Wanderprediger. Denn Gott selbst zeigt sich in den Zeichen, lässt erkennen, wie wunderbar er handeln kann und was er ermöglichen kann. Nämlich gelingendes Leben, Gesundheit, Gemeinschaft beim Feiern, wie beim Zeichen Kana, wo Jesus Wasser in Wein verwandelt. So sind auch die Zeichen Jesu mehr als nur Wunder. Wer in einem Zeichen Jesu nur dieses übernatürliche Phänomen erkennt, der missversteht das, was sie sagen wollen. Das kann man auch sehr gut sich erschließen aus einem Zitat von Jesus aus Johannes 6, Vers 26. Dort sagt er, nachdem er 5000 Menschen auf wunderbare Weise mit Brot versorgt hat, also es ist gerade so ein Wunder, ein Zeichen passiert, und die Menschen zu ihm kommen, da sagt er zu diesen Menschen: Ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Zeichen sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Also Gott will was durch Zeichen sagen. Das sagt Jesus uns hier ganz klar. Und Jesus wünscht sich, dass die Menschen seine Zeichen verstehen und deswegen zu ihm kommen. Er will nicht, dass sie nur, weil sie Wunder erleben wollen, zu ihm kommen. Auf unsere Erzählung bezogen will Jesus also nicht, dass die Leute, die von der Heilung des Jungen hören, sich nur darüber freuen. Wer dieses wunderbare Handeln mitbekommen hat, der soll es auch deuten können. Und in den Zeichen Jesu leuchtet etwas von Gottes Herrlichkeit auf der Erde auf. Das können wir darin sehen. Herrlichkeit, das ist ein Wesensmerkmal Gottes. Das ist nicht menschlich, das ist göttlich. Wo Herrlichkeit aufleuchtet, leuchtet Gott auf. Das Wunder besteht darin, dass in Jesus Gott mit seiner Herrlichkeit auf der Welt sichtbar wird und den Menschen damit so nahe kommt, wie er das noch nie vorher getan hat. Zumindest nicht so dauerhaft. Und in diesem Fall rettet Jesus das Leben eines Kindes und gibt ihm ja so eine neue Zukunft, ein Leben, was vor ihm liegt. Uns wird vor Augen gemalt, was für ein irdisches Glück es ist, wenn wir gesunde Kinder haben dürfen und dass Gott dieses Glück neu schenkt. Und wo Zeichen in rechter Weise gedeutet werden, da kommen Menschen zum Glauben. Denn Glaube folgt aus richtig gedeuteten Zeichen. Der Vater des Jungen konnte dieses Zeichen deuten, denn er kam zum Glauben, als ihm klar wird, dass nur Jesu bloßes Wort gereicht hat, um seinen Sohn zu heilen. Zeichen und Wunder sind also positive Erfahrungen, die unseren Glauben stärken. Sie stärken den Glauben, sie begründen ihn aber nicht. Wer voll Vertrauen zu Jesus kommt, der kann Wunderbares erleben, wie der Vater in der Geschichte. Er kommt ja zu Jesus und erwartet Großes von ihm und gleich zweimal bittet er Jesus, dass er zu seinem Sohn kommen soll. Aber Jesus macht es gar nicht so, wie der Vater sich das gedacht hat. Der sagt ja, geh ruhig heim, dein Sohn lebt. Damit durchkreuzt er die Pläne des Vaters. Er hatte sich wahrscheinlich schon ausgemalt, wie er so schnell es geht mit Jesus gemeinsam wieder nach Hause reist, wie Jesus sich dann über den Jungen beugt, ihn berührt, wie der Junge dann hoffentlich wieder neue Kraft bekommt. Doch so kommt es nicht. Jesus schickt den Mann heim und kommt nicht mit. Und schon hier zeigt sich der Glaube des Mannes. Sonst wäre er sicher nicht nach Hause gegangen, sondern hätte Jesus nochmal gebeten, komm doch mit. Und noch bevor der Mann zu Hause ankommt, erreicht ihn die Nachricht, dass es seinem Sohn gut geht. Was für eine Last wird in dem Moment von seinem Herzen gefallen sein? Und bei uns ist das auch so. Wir dürfen so bitten wie der Mann. Warum sollten wir Gott nicht zutrauen, dass er eingreifen kann? Auch in unserer Not. Jesus geht ja auf die Bitte des Vaters ein. Wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus auch unsere Not, unsere Angst sieht und helfen will. Und nicht wenige, die jetzt zuhören, ob in der Matternstraße oder zu Hause, nicht wenige von uns haben das ja auch schon erfahren. Doch gleichzeitig wissen wir, glaube ich, auch alle, dass Gott nicht unser Wunscherfüller ist und dass er oft anders handelt, als wir das erwarten und auch als wir das erbitten. Wir sollen für Kranke beten und dürfen auch erwarten, dass Gott Heilung schenkt. Er tut das immer wieder. Und doch ist es wichtig, die Bitte immer mit dem Vorzeichen des Vaterunsers, dein Wille geschehe, zu beten. Und manche Not und Krankheit nimmt Gott auch nicht von uns. Doch was er tut, er ist immer da. Er ist mit uns in der Krankheit, in der Dunkelheit, in der Traurigkeit. Er lässt uns nicht allein. Wir dürfen ihm auch klagen und sagen, wie schwer es ist für uns, wie unerträglich manche Not ist. Gott steht uns bei, er ist für uns da. Das ist seine Zusage. Selbst wenn wir ihn und sein Handeln auch nicht immer verstehen können. Auch wenn wir verzweifelt sind und wir nicht sehen, wie und wo Gott darin zu finden ist in unserer Situation. Er ist und bleibt unser Herr. Und ich möchte auch ganz klar betonen, das gilt auch für uns als Gemeinde, nicht nur für uns als Einzelpersonen. Wir als Bethel-Gemeinde, wir gehören zu Jesus. Und wir stehen ja auch gerade in einer eher notvollen Situation. Mit Corona ist alles kompliziert und anders. Und wir wissen gerade nicht, wie wir unsere Gemeindeleitung besetzen sollen. Wie es weitergehen kann, ist gerade wirklich nicht klar. Doch auch mit dieser Not können und sollen wir uns an Jesus wenden und vertrauen. Und vielleicht hat er andere Pläne. Vielleicht müssen wir, wie der Vater auch, darauf vertrauen, dass Gott wirken wird auf seine Art und Weise. Ich möchte noch ein paar Gedanken zur Rolle Jesu als Arzt sagen. Diese Rolle ist nicht das, was er wirklich sein will. Denn der Arzt hat ja den größten Erfolg, wenn er nicht mehr vom Patienten gebraucht wird. Also der Arzt freut sich ja, wenn er nichts zu tun hat, weil dann sind hoffentlich alle gesund. Doch das will Jesus wirklich nicht. Er will sich nicht überflüssig machen. Er will uns begleiten und in unserem Alltag dabei sein. Denn Jesus ist nicht nur für Krisenfälle da. Er will immer unser Ansprechpartner sein. Im Gleichnis des Weinstocks heißt es, dass wir in Jesus bleiben sollen, denn ohne ihn können wir nichts tun. Und in ihm kann Gutes von uns ausgehen. In diesem Bild wird sehr deutlich, dass Jesus mehr sein will als nur unser Arzt in Tagen der Krankheit. Was ist es also insgesamt? Was will dieser Text uns mitgeben? Was verheißt er uns? Er verspricht uns nicht, dass wir alle genau diese Erfahrung machen, die dieser betrübte Vater machen durfte. Aber er zeigt uns, dass wir in Sorge und großer Not zu ihm kommen können. Und vielleicht wird unser Vertrauen auch auf die Probe gestellt. Und Jesus mutet uns zu, im Vertrauen weiterzugehen, in der Hoffnung, dass er wirklich eingreift. Keiner, der auf Jesu Gnade baut, hat eine Enttäuschung zu erwarten. Womit würdest du heute zu Jesus laufen? Was ist es, was dir das Herz schwer macht, wo du dir sehr wünschst, dass endlich etwas passiert? Ich ermutige dich, diese Sache zu Jesus zu bringen. Du bist bei ihm willkommen, so wie du bist und mit dem, was dich belastet. Lade dich ein, heute ihm zu vertrauen und wie der besorgte Vater dich darauf einzulassen und darauf zu setzen, dass Jesus schon weiß, was er tut, auch wenn es vielleicht was anderes ist, als was dir vor Augen steht. Manchmal lösen sich Dinge dann anders, als wir denken. Ja, so wie der Mann, der erfahren hat, dass Jesus gar nicht zu ihm nach Hause gehen muss, um seinen Sohn zu heilen. Manchmal müssen wir auch mit Dingen leben und sie lösen sich gar nicht so aus, wie es uns irgendwie am liebsten wäre. Doch das, was wir wirklich brauchen im Leben, das wird Jesus uns nie vorenthalten. Das, was du wirklich brauchst im Leben, das wird Jesus dir nicht vorenthalten. Lasst uns heute daran glauben, dass Jesus Gutes im Sinn hat. Für uns Einzelne, für uns als Bethel-Gemeinde. Und dass es sich lohnt, zu ihm zu kommen, weil er weiß, was wir brauchen. Amen.